Ja, wollen wir noch zu Beginn beten? Ja, Herr Jesus Christus, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, auf unserem Weg. Wir sind gemeinsam als Gemeinde unterwegs und danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast zur Orientierung in einer Welt, ja, in der es keine Orientierung mehr gibt, in dem alles drunter und drüber geht. Danke, dass wir in dir einen festen Bezugspunkt haben, dass wir in dir einen Grund haben, der uns hält und trägt. Und das möchten wir dich jetzt auch für die Kinderstunde bitten, dass das den Kindern mitgegeben werden kann, dass du ihnen ins Herz sprichst. Und auch, nicht nur zu den Kindern, auch zu uns. Amen. Ja, die Frage, wer bin ich? Diese Frage macht auch in den Medien eigentlich viel Furore. Wenn man da ins Internet reingeht, dann findet man selbst Findungstests oder Persönlichkeitstests und dergleichen. Die füllen ganze Internetseiten. Und auch viele Zeitschriften bringen das. Und weil das so ein Interesse in unserer Seele ist, wer bin ich, gibt es auch viele Gruppierungen, die so als Seelenfänger unterwegs sind und genau diese Dinge nehmen, um Menschen in ihren Bann zu ziehen. Wir sind uns selbst unbekannt. Und weil ich mir selbst unbekannt bin, mir manchmal selber, ich kenne mich gar nicht, diesen Ausdruck kennen wir ja. Ich kenne mich gar nicht. Wir kennen uns selber manchmal nicht. Und ja, und jetzt kommt Jesus. Und in allen Evangelien, also in den drei, Markus, Matthäus und Lukas, wird uns von Jesus eine Frage überliefert. Wer sagt denn ihr, dass ich sei? Weiß Jesus nicht, wer er ist? Um es vorneweg zu nehmen, dass keine Missverständnisse aufkommen, Jesus fragt nicht wegen sich selbst. Er weiß sehr wohl, wer er ist. Da brauchen wir nur an die Ich-Bin-Worte zu denken. Aber mit seiner Frage will er uns in die Entscheidung stellen. Uns herausfordern, Stellung zu nehmen. Wer ist dieser Jesus für dich? Welche Stellung hat er in deinem Leben? Wer ist Jesus? Kannst du mir das sagen, wenn dich jetzt jemand auf der Straße fragt? Wozu kam Jesus, Petra? Da müssen wir auch eine Antwort wissen. Können wir das jemandem erklären? Was machte Jesus? Kannst du auch so leben? Und ganz persönlich, wie viel Zeit am Tag hast du Zeit für diesen Jesus, für sein Wort? Jesus besser kennenlernen, das ist wichtig. Denn nur wer Jesus kennt, kann sich auch zu ihm bekennen. Denn ich kann zu keinem mich bekennen, weil ich ihn nicht kenne. Und die Sprachlosigkeit mancher Christen im Gespräch rührt genau hierher. Sie haben Jesus noch gar nicht richtig erkannt, wer er ist. Deshalb kann ich ihn nicht bekennen. Und da taucht unser Predigtext heute ein und gibt uns ein buntes Feuerwerk von dem, was Jesus ist. Wir lesen den Text aus dem ersten Kolosser 1. Von Vers 15 an. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Mächte. Es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allen Dingen den Vorrang hat. Denn es hat Gott gefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte. und durch ihn alles versöhnt würde, zu ihm hin, indem er Frieden machte durch das Blut an seinem Kreuz. Durch ihn, sei es, was auf Erden oder was im Himmel ist, auch euch, die ihr einst entfremdet wart und Feinde nach der Gesinnung in bösen Werken, hat er nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig, untadelig und unsträflich vor sich zu stellen. Wenn ihr im Glauben bleibt, gegründet und fest, und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel verkündigt wurde, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Paulus überschlägt sich förmlich hier in der Beschreibung, wer Jesus Christus ist. Lassen wir uns doch davon etwas anstecken. Und wenn ich einen blassen Schimmer habe oder sage, Mensch, das leuchtet nicht richtig, dann nehmen wir so einen Text wie hier im Kolosserbrief und lesen uns den mal bedacht durch. Lassen wir uns anstecken von der Freude, von der Begeisterung, was Paulus hier in Jesus Christus alles entdeckt hat. Er, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Ebenbild? Müssen wir heute fast dir noch mal jemanden erklären? Eigentlich nicht. Ebenbild? Brauchen wir nur einen Kinderwagen reingucken und was sind die Sprüche? Das sieht ja ganz aus wie Mama oder sieht ganz aus wie Papa. Und Jesus, sagt er, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Deshalb, weil er das ist, konnte er auch sagen, wer mich sieht, sieht den Vater. Wozu ist Jesus das Ebenbild? Welchen Sinn hat das gehabt? Durch Jesus und nur durch ihn können wir den Vater im Himmel kennenlernen und zu ihm kommen. Deshalb sagt Jesus auch diesen wichtigen Vers, der so wichtig ist, dass wir ihn hier an die Wand hingeschrieben haben, dass er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und weil er das Ebenbild ist, können wir in Christus den Vater sehen. Und wir sind doch zum Ebenbild Gottes geschaffen, wenn wir Schöpfungsbericht hernehmen, 1. Mose 1 und 2. Kann man durch uns den Vater sehen? Kann man durch uns Jesus sehen? Ich hoffe, jetzt kommen wir so langsam Schweißperlen auf die Stirn. Ne? Wie sieht das aus bei uns? Kann man durch uns auf Christus kommen? Auf Jesus? In einem Lied heißt es so schön, ein bisschen realistisch, ist der Mensch auch sehr entstellt, weil er die Sünde wählt. Durch die Sünde sind wir verdorben. Die Ebenbildlichkeit leidet. Deshalb brauchen wir diesen einen, der uns wieder zurechtbringt, Jesus Christus, der unser Denken, unser Sinnen und Trachten neu gestaltet. Und wie sagt es Paulus im Römerbrief, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und das funktioniert nur da, wo ich meine Lebensgestaltung mit ihm abspreche, wo ich mein Leben ihm übergebe, wo ich sage, Herr Jesus, du sollst in meinem Leben sichtbar werden. Ich will wieder ganz neu Ebenbild für deine Wahrheit werden, dass man in meinem Leben dich erkennen kann. Das ist eine Herausforderung. Jesus hat es uns vorgelebt. Durch ihn konnte man den Vater sehen. Er war wirklich Ebenbild. Und er ist Erstgeborener. Okay, was hat das für eine Bedeutung? Wissen wir alle aus irgendwelchen Bibelstunden, der Erstgeborene hatte besonderes Erbrecht, bekam das Doppelte. Und er hat in allen den Vorrang der Erstgeborene. Und das zählt Paulus auch hier aus. Auf. Jesus ist als Erstgeborener der Beginn der Schöpfung. Er war dabei. Er ist der Erste, der von den Toten auferstanden ist, der den neuen Auferstehungsleib hatte. Das heißt, wenn er der Erstgeborene ist, wenn er der ist, der vorangeht, Welche Funktion habe ich? Kann ich da noch Erster sein? Es gibt durchaus ein paar Leute, die ein bisschen ja, Größenanspruch denken von sich haben, die denken, ich bin der Erste. Die gibt es auch in der Gemeinde Jesu so nicht. Wir sind alle Nachfolger. Und wer nicht nachfolgt, macht Jesus Konkurrenz. Und das dürfen wir nicht. Wir sollen Nachfolger sein, nicht vorausgehen. Nicht ich gebe den Ton an, sondern Christus gibt den Ton an. Auch in meinem Leben. Das müssen wir uns auch immer wieder neu sagen, weil wir das vergessen. Wer gibt den Ton an in deinem Leben? Jesus oder du? In Vers 16 heißt es so, sagt Paulus hier weiter, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Alles Geschaffene aus dem Nichts. Und jetzt sind wir wieder bei Wort und Wissen. Ich lade euch ein. Macht euch kundig, was das für eine herrliche Wunderschöpfung ist. Man kann nur ins Staunen kommen. Da ist Gottes Weisheit drin. Es ist alles in ihm und zu ihm geschaffen. Aus dem Nichts. Alles, was wir Himmel und Erde sehen. Und diesen Jesus, der durch den alles gemacht ist, den dürfen wir kennen. Und Paulus steigert sich noch. Das ist die sichtbare Welt. Die vergeht, das wissen wir. Brauchen wir nur in Nachrichten reinzuschauen, dass diese Welt sich dem Ende zuneigt, hat man fast den Eindruck. Diesen Jesus dürfen wir kennen. Der hat aber nicht nur die sichtbare Welt, sondern auch die unsichtbare Welt geschaffen. Moment, gibt es das? Für Paulus gar keine Frage. Für uns, die wir die Bibel ernst nehmen, wissen wir, es gibt auch eine unsichtbare Welt um uns herum. Und wer ist es da? Der Herr, der alles geschaffen hat? Alles durch Christus. Wie sagt er hier, alle Throne, Herrschaften, Mächte und Gewalten, alle Formen von Obrigkeit in der sichtbaren und unsichtbaren Welt, das ist doch nicht begreifbar. Das können wir nur im Glauben fassen. Und wenn wir im Johannesevangelium hineinschauen oder in den Hebräerbrief, da wird uns das in vielfacher Weise ausgemalt, auch beschrieben, wie das ist. Aber wenn Jesus der Herr ist in der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dann haben wir manchmal doch ein Problem. Wo ist denn die Macht Jesu in dieser sichtbaren und unsichtbaren Welt? Wenn ich anbetracht des Bösen, das wir sehen um uns herum, gar keine Antworten haben, wenn man sagt, wo ist denn nun euer Gott? Paulus schreibt im Korintherbrief, im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, ist nun aber unser Evangelium verdeckt, so ist es denen verdeckt, die verloren werden, den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Es gibt also einen Gott in dieser Welt, der zu der unsichtbaren Welt gehört. Das können wir nicht ganz einordnen. Da gibt es also den Satan, der Macht hat. Und Gott ist der Herr auch über ihn. Und das macht ja dann der Bericht in Hiob ganz deutlich, wo ja Satan zu Gott kommt und Gott ihm ganz klar Grenzen setzt. Aber er hat auch viel Spielraum. Er darf den Hiob alles nehmen. Er darf ihn sogar fast das Leben nehmen, bis einer ganz schrecklichen Krankheit. Satan hat viel Macht, warum auch immer. Das werden wir in dem heutigen Gottesdienst nicht, das wäre eine Predigt für sich nochmal, diese Sache, woher hat der Teufel so viel Macht in dieser Welt? Aber Offenbarung gibt uns einen schönen Lichtblick noch. Da heißt es in Offenbarung 12, und es brannte ein Kampf im Himmel. Michael und die Engel kämpften gegen den Drachen, und der Drache kämpfte und seine Engel. Und sie siegten nicht. Und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Darum freut euch, ihr Himmel und die ihr darin wohnt. Wehe aber der Erde und dem Meer, denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Das sind Aussagen der Bibel zu der sichtbaren bzw. auch zu der unsichtbaren Macht. Wir sehen, dass die Macht des Satans sehr groß ist und gleichzeitig aber durch Gott begrenzt. Und wir wissen alle, bis Christus wiederkommt, dann wird die Macht Satans auch auf dieser Welt, in der er momentan der Fürst ist, gebrochen werden. Und meinem Verstand, und das müssen wir einfach auch zugeben als Christen, wir haben nicht auf alles eine Antwort, mein Verstand entzieht sich hier die Erklärung. Und ich bin herausgefordert zu glauben, dass Gottes Wort Wahrheit ist. Und das letzte Wort in der Weltgeschichte Christus spricht. Soweit zu diesem sichtbaren und unsichtbaren Bereich, in der Christus Gott der Herr ist. Deshalb dürfen wir auch beten, wenn Menschen in okkulten Dingen belastet sind, weil Gott auch da hineinspricht. Das haben wir bei Jesus gesehen in den Evangelien ganz deutlich. Und wir sind seine Jünger. Ja, es geht weiter in Vers 17. Und es ist vor allem, er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Wer ist dieser Jesus? Es lässt sich kaum in Worte fassen. Er ist der Grund, die Ursache für alles von allem. Auch das lässt sich mit unserem Verstand nicht ganz erfassen. Ne? Er ist der, der von Anfang an da war. Und jetzt dürfen wir an die ganzen Ich-Bin-Worte denken. Wer ist Jesus denn alles? Welche Ich-Bin-Worte fallen euch denn ein? Der Weinstock. Der Hirte. Eine gute Hirte, genau. Die Tür. Ich bin das Licht der Welt. Der Weinstock. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Jesus ist alles in allem. Eine wunderbare Wahrheit. Er ist wirklich Gottes Sohn. Und diese Stellung als Sohn Gottes hat er, auch in der Gemeinde. Und deshalb sagt Paulus in Vers 18 vor lauter Begeisterung über Jesus, er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Er ist der Erste. Wie denkst du von Jesus? Wie redest du über Jesus? Wie lebst du mit Jesus? Was bedeutet das, Jesus Christus in dir? Wenn er das Haupt ist, das sagt Paulus hier ganz klar, spiegelt sich das in meinem Leben eigentlich wieder, dass er das Haupt ist? Ist er die Hauptsache in meinem Leben? Okay, Hauptsache haben wir viele, ne? Das merken wir, wenn wir so unsere Prioritäten im Leben mal durchsortieren. Was sind unsere Hauptsachen? Wer ist das Hauptinteresse in meinem Leben? Oder dreht sich alles nur um mich, um meinen Willen? Herr, mein Wille geschehe. Und ich denke, hier liegt auch so ein bisschen die Kraft und die Freudlosigkeit in unserem Leben. Weil wir Christen die Hauptsache verschoben haben in unserem Leben. Wenn ich Christus als Haupt habe, dann darf ich Freude an ihm haben, wie Paulus. Diese Freude, die, ja, weshalb hat sie ihn so ergriffen und er ist so begeistert, weil Christus das Haupt ist. Er ist das Haupt des Leibes. Welchen Leibes denn? Boah, guckt euch um, das seid ihr. Wir sind der Leib Christi. Als Gemeinde, alle Gläubigen in aller Welt sind der Leib Christi. Und er ist das Haupt. Wie sieht es denn in unseren Gemeinden aus? Ist er die Hauptsache? Oder will ich die Gemeinde so gestalten und so machen, dass es nach meinem Gusto geht? Dann haben wir ein kleines geistliches Missverständnis. Er ist das Haupt, es geht nach Christus. Dient es Christus, was ich tue, rede und lebe, auch in der Gemeinde? Oder will ich mich selbst darstellen? Es geht weiter, er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten. Was das für jeden, der an Christus glaubt, bedeutet, wir werden mit ihm auferstehen, wir werden ewig leben. Das sollte eigentlich unsere Freude sein, das sollte uns durchdringen, wenn wir in den Alltag hineingehen. Wir haben ewiges Leben, wir haben Ewigkeit vor uns. Was verpasse ich in dieser Welt, wenn ich eine Ewigkeit vor mir habe? In dieser Welt kann ich höchstens durch mein Verhalten die Ewigkeit verpassen. Also bleiben wir bei Christus. Da habe ich eine Perspektive für die Ewigkeit. Er, Jesus Christus, ist in allen Dingen der Erste, der Anfang, der den Vorrang hat. Frage, ist er auch in deinem Leben der den Vorrang hat? Der Erste, der Beginner, der Eckstein. Oder wie es bei den Kindern manchmal ist, wenn sie spielen. Ich will der Bestimmer sein. Ja, wer ist der Bestimmer in deinem Leben? Du oder Jesus? Interessant, was Paulus in Vers 19 sagt. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm die ganze Fülle wohnt. Dazu ist Christus gedacht von Gott. In ihm ist die ganze Fülle. Und die ganze Fülle können wir wieder praktisch nicht, da brauchen wir eine ganze Predigt für das, was alles da drin ist. Gottes Wille, Gottes Plan, Gottes Wohlgefallen, Gottes Zustimmung liegt in dem, was Christus gemacht, gesagt und getan hat. An seinem Sohn. Habe ich auch mein Wohlgefallen, meine Freude an Jesus? Wenn in ihm die Fülle ist und wir haben Jesus, was müssen wir noch tun, um gerettet zu werden? Wenn Jesus sagt, wer mich glaubt, der hat das ewige Leben. Wenn ich Christus die Fülle habe. Was bleibt für uns zu tun noch offen, damit ich die Erlösung ergreifen kann? Wenn in Christus die ganze Fülle ist. Ein Wort mit 6 Buchstaben. Nichts. Wenn jemand noch irgendetwas meint, er müsste was dazu tun, um erlöst zu werden, der hat die Sache nicht begriffen und läuft daneben. In ihm ist die Fülle. Das heißt, in ihm habe ich alles. Da darf ich, Herr Jesus, danke für die Erlösung. Ich brauche nichts mehr. Ich brauche nur mich dir übergeben. Du gehörst zu mir in mein Leben hinein. Und diese Begeisterung spüren wir ja den Paulus hier im Kolosserbrief ja ab. Die Freude an Jesus, dass er alles ist. Nichts habe ich zu bringen. Alles Herr bist du, heißt es in dem Lied. Wer Jesus nicht hat, der muss sich selbst bemühen. Sinnlos leider. Und wer Jesus hat, der hat alles. Und dieser Hauptgedanke der Erlösung, den entfaltet Paulus jetzt noch. Denn was sagt er hier im Vers 20? Und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Zur Versöhnung, um alles zu versöhnen. Was ist alles? Und das entfaltet er hier, was im Himmel und auf Erden ist. Dieses Heilsangebot von Jesus gilt allen, die ihn annehmen. Denn wer Jesus hat, der hat das Leben. Und wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. So sagt es Johannes 3, Vers 36. Wie ist es geschehen, dass diese Erlösung stimmig wird und passt? Das sagt Paulus hier auch. Durch sein Blut am Kreuz. In der Übersetzung Jesu an seinem Kreuz. Nachher beim Abendmahl gilt diese Einladung uns allen, die zu diesem Frieden mit Christus Ja sagen. Einen Frieden, der durch Jesus Christus gestiftet ist und wir sagen Ja zu diesem Frieden, den er mir schenkt. Und vielleicht ist auch jemand in unserer Mitte, der ganz zum ersten Mal sagt, jawohl, Herr Jesus, dir will ich mein Leben geben, mit dir will ich diese Hoffnung freilegen in meinem Leben, die will ich annehmen. Ja, Herr, dir gehöre ich. Weil du mich erkauft hast, weil du mich versöhnt hast mit dem Vater, dir gehöre ich. Sei nachher jeder eingeladen zum Abendmahl, dieses Ja zu sprechen, anzunehmen oder für den einen oder anderen vielleicht zu erneuern, zu befestigen. Jetzt nochmal ganz besonders, Herr Jesus, ich gehöre dir. Und für wen hat er den Frieden gemacht? Vielleicht ist der eine oder andere drunter und sagt, ach, bei meinem Leben, das weiß ich nicht. Auch ihr, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart, in bösen Werken. Also für dich und mich. War das denn nötig eigentlich? So schlecht bin ich doch gar nicht, ne? Lesen wir mal Römer 3 dann dazu. Dass wir alle Sünder sind und des Ruhmes mangeln, den wir bei Gott haben sollten. Und woran merke ich, dass ich Frieden mit Gott habe? Woran merke ich, dass ich in diesem Frieden lebe eigentlich? Wann hattest du Angst vor dem Papa und der Mama zu Hause? Kennen wir das, dass wir Angst hatten? Ja, klar. Wenn wir was ausgefressen hatten, ne, dann hatten wir Angst gehabt, einen Bogen rumgemacht. Wenn ich noch einen Bogen um Gott herum mache, dann stimmt was nicht. Wenn ich noch Angst vor Gott habe, dann ist was nicht in Ordnung. Dann lass uns das in Ordnung bringen. Dann lass uns in die Arme Jesu laufen und ihn um Vergebung bitten. So wie ich es gemacht habe als Kind, wenn ich was ausgefasst habe, bin ich in die Arme von der Mutti gelaufen. Da konnte ich mich nicht mehr schlagen. War gut. Dass wir es einfach nehmen. Da, wo ich keine Angst mehr habe vor Gott, dem Vater. Da brauche ich auch den Tod nicht mehr zu fürchten. Da ist die Gegenwart Gottes für mich Freude. Gegenwart Gottes als Freude? Das ist schön. Psalm 139, lest den mal. Da gibt es zwei Möglichkeiten der Reaktion. Ich sitze oder stehe, ich liege oder gehe. Du bist stets um mich herum. Und wenn ich das als Bedrohung empfinde, dann geh bitte nochmal zu Jesus. Dann geh nochmal zu Jesus und lass das dich versöhnen. Wenn ich aber sehe, ich sitze oder stehe, ich liege oder gehe, Herr, du bist um mich. Wunderbarer Gedanke. Dann habe ich Frieden mit Gott. Dann bin ich versöhnt. Jesus, der Versöhner, er ist die Ursache für meine Heilung und meine Heiligung. Hat er nun Jesus versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch, jetzt kommt es eigentlich, ist ungeheuerlich, was jetzt hier steht, mit euch heilig, untadelig und makellos vor sein Angesicht stelle. Wir, wie hat es mal jemand gesagt, wir Kotzbrocken, wir sind heilig, untadelig und makellos vor Gott. Durch Christus. Er hat uns versöhnt. Es ist geschehen. Es ist schon geschehen auf Golgatha damals. Wir können Christus nicht immer wieder neu opfern und immer wieder neu, jetzt habe ich wieder, jetzt muss ich, nein, er hat es einmal gemacht, ich brauche nur noch in seine Arme gehen und sagen, Herr Jesus, danke. Und danke, dass du mich geheiligt hast. Ich bin dir geweiht. Ich gehöre dir. Ich bin untadelig, das heißt, der Teufel kann mich nicht mehr anklagen, von dem wir vorhin gehört hatten, ja, der so viel Macht hat. Ich bin unanklagbar mehr durch Christus. Ich bin sogar unsträflich, makellos. Das gilt mir. Und das macht das Wunder aus, dass wir in der Begegnung und im Glauben an Christus haben. Deshalb Paulus hier so voller Freude übersprudelt. Die Liebe Gottes am Kreuz auf Golgatha sichtbar geworden für mich. Nur so sind wir geeinigt, befähigt, vor Gott zu treten. Er ist unser uns liebender Vater. Diesen Heilsplan kann kein Mensch sich ausgedacht haben. Das kommt aus dem Herzen Gottes, Gottes Liebe. Und dann heißt es in Vers 23 zum Schluss hier noch, wenn ihr nun bleibt im Glauben, gegründet, fest, und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist allen Geschöpfen unter dem Himmel. Sein Diener bin ich, Paulus, geworden. Nun merken wir, dass wir von uns aus nichts vermögen. Und deshalb bitten wir Christus darum. Seine Hilfe, seine Kraft, die ist gerade in mir schwach und mächtig. Er kann es bewirken, dass mein Leben ein Ebenbild wird, ihm ähnlich, dass man ihn erkennen kann in meinem Leben. Deshalb wollen wir an ihm bleiben, wie wir es vorhin gehört haben, die Rebe, er ist der Weinstock, wir sind die Reben, dranbleiben. Dann können wir im Glauben bleiben, in der Hoffnung als festen Grund haben und in der Liebe dürfen wir tätig werden. Erfüllt mit seinem Geist, mit dem Geist der Liebe, die das Verlorene sucht. So dürfen wir in Wort und Tat seine Diener sein, unterwegs im Auftrag des Herrn in dieser Welt. Wir sind erlöst, um zu dienen. Wessen Diener bist du geworden? Kommen wir noch auch mal auf den Anfang zurück. Wer bin ich? Wer ist Jesus Christus für dich? Wem das jetzt noch nicht ganz klar ist, der lese nochmal den ganzen Predigtext zu Hause in Ruhe durch. Bist du auch so begeistert von Jesus Christus? Dann kannst du nicht mehr schweigen. Denn bis das Herz voll ist, es geht der Mund über. Wenn unser Mund nicht übergeht, lass uns nochmal neu Feuer fangen hier von dem, was Jesus uns sagt. Wir sind Kinder Gottes. Wir brauchen uns nicht von anderen erklären zu lassen oder manipulieren zu lassen, was ich tun muss, um zu wissen, wer ich bin. Wer bist du? Sind wir Kinder Gottes? Ja. Dann brauche ich keine Psychotests mehr machen. Dann weiß ich, ich bin unendlich geliebt. Ich bin geborgen in Gott, dem Herrn, durch Christus. Als Kind Gottes habe ich meinen Sinn. Als Kind Gottes habe ich meine Bedeutung. Als Kind Gottes habe ich die Liebe Gottes gefunden in Christus. Das trägt mich. Für alle, die das nochmal nachlesen wollen, Römer 8, 29 bis zum Ende, spricht er davon, dass uns nichts mehr trennen kann von dieser Liebe Gottes. Diese Freude am Herrn, die Paulus, so lädt er uns hier ein, dass sie unser Leben prägt. Diese Freude ist allerdings auch bedroht. Sorgen, Kummer, Nöte, Krankheit und dergleichen mehr. Immer wieder auf Jesus schauen dann. Bleibe, suche die Gemeinschaft mit Christus und seiner Gemeinde. Lass nicht zu, dass sich etwas zwischen Jesus und dir schieben kann. Da verlieren wir Ausstrahlungskraft. So ist das Abendmahl eine Begegnung mit Jesus Christus, in der wir seine Versöhnung gedenken, die Vergebung für uns im Glauben in Anspruch nehmen und dass wir gleichzeitig als Boten rausgesandt werden in diese Welt, es weiterzusagen. Und deshalb heißt im Psalm 34, Vers 9, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Und dazu laden wir zum Abendmahl ein. Und ja, dass unser Glaube wieder Feuer fängt und neu begeistert ist, würde ich noch kurz Lied 33 sagen.